Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Unsere Gesellschaft verändert sich ständig. Wie wir leben wollen, was für Gesetze wir uns geben, das wird immer wieder neu verhandelt. Manche finden, dass diese politischen Prozesse und Entscheidungen viel zu zäh und träge und langsam vorangehen. Andere aber finden das Tempo viel zu hoch.
Wo soll das alles hinführen? Ich weiß nicht mehr, was die wollen. Das geht mir alles viel zu schnell. Den einen geht sozialer Wandel zu langsam, den anderen viel zu schnell, sodass sie sich überfordert fühlen. Populismus ist aus meiner Sicht mehr als Antipluralismus oder die Entgegensetzung von Volk und Elite. Es ist auch immer ein programmatisches Angebot der Verlangsamung. Denn die Progressiven senden die Botschaft: Du musst dich verändern. Die Populisten sagen: Nicht du musst dich verändern, sondern die Welt muss sich an deine Geschwindigkeit und deine Lebensweise anpassen.
In welchem Tempo die Politik Entscheidungen trifft, wie schnell sich gesellschaftliche Konventionen und Strukturen ändern, das hat einen großen Einfluss darauf, wie gut unsere Demokratie funktioniert und auch wie stabil sie ist. Die Frage des richtigen Tempos aber ist kompliziert, denn wir leben in einer Gesellschaft mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das sagt der Soziologe Steffen Mau. Und in seinem Vortrag erklärt er gleich, warum das eine echte Herausforderung ist, vor allem wenn es darum geht, politische Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen Veränderungen, wir brauchen sozialen Wandel, weil wir auf Neues reagieren müssen. Zum Beispiel auf neue digitale Technologien, die unseren Alltag verändern und mit denen wir lernen müssen, umzugehen. Aber wir müssen auch auf den Klimawandel reagieren zum Beispiel und unser Leben anpassen. Manchen Gruppen in unserer Gesellschaft fallen genau diese Anpassungsprozesse deutlich leichter als anderen. Und darauf muss die Politik Rücksicht nehmen, wenn sie nicht entweder die Schnellen oder die Langsameren verlieren will. Steffen Maus Vortrag hat den Titel »Keine Zeit« zum Verhältnis von politischen Entscheidungen und sozialem Wandel. Er hat diesen Vortrag am 4. Juli 2024 gehalten an der Humboldt-Universität zu Berlin im Rahmen der Mosse Lectures 2024 und die standen in diesem Jahr unter dem Thema »Dramen des Entscheidens«.
Die Initiation, die Organisation und die Bewältigung von sozialem Wandel setzen Gesellschaften unter Stress. Anders als in relativ stabilen oder statischen Gesellschaften mit eingeführten Routinen, etablierten Arrangements und auch festgesetzten Befriedungsformeln brechen in Wandlungsgesellschaften viele Konflikte auf. Und die Politik steht natürlich unter Zugzwang. Sie muss, wenn sie nicht vom Lauf der Dinge überrollt werden möchte, Regelungen treffen. Sie muss Entscheidungen treffen. Sie darf nicht Getriebene sein, darf aber auch nicht zu sehr auf das Gaspedal treten, weil ansonsten die Gesellschaft auch aus der Kurve rutschen könnte. Sozialer Wandel ist ein Zentralthema der Soziologie. Politisches Entscheiden weniger. Das ist eher sozusagen eine Angelegenheit, mit der sich meine Kolleginnen und Kollegen in der Politikwissenschaft beschäftigen. Wenn ich hier versuche, beide disziplinären Perspektiven ein Stück weit zu verknüpfen, dann geht es mir um Kopplungen von politischen Entscheidungen und gesellschaftlichen Wandlungsprozessen. Allerdings ist der hier vorgenommene Fokus auf Entscheidung selbst schon zu problematisieren und ich denke, die Soziologie hätte auch alle Gründe, das zu tun. Es gibt ja eine relativ lange Theorietradition, die sich mit Nichtentscheidung, mit Non-Decisions beschäftigt und uns darauf hinweist, dass Nichtentscheidungen eben auch Entscheidungen sind. Strategisches Nichtentscheiden oder die Fähigkeit, etwas auszusitzen, ist ja eine gar nicht so unübliche politische Praxis. Und wer es schafft, Entscheidungen zu unterbinden, Alternativen auszublenden oder zu unterhöhlen, der ist sehr machtvoll und kann letzten Endes den Lauf der Dinge für sich selbst entscheiden. Das Verhältnis von Politik und sozialem Wandel können wir uns eigentlich als notorisch prekär und schwierig vorstellen. Nur selten sind sie im Gleichklang und finden einen gemeinsamen Takt. Wie angedeutet, mal greift die Politik voraus und mutet der Gesellschaft Veränderungen zu, vor denen diese sich scheut. Mal entwickelt sich die Gesellschaft schneller als die Politik. Der an die halsstarrige DDR-Führung gerichtete Sinnspruch, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, der stand ja bekanntlich dafür, dass die Zeichen der Zeit nicht erkannt und notwendige Veränderungen verschleppt wurden. Andererseits gilt eine hohe politische Entscheidungsfrequenz als riskant, da die Bevölkerung in ihrem Hang zu Stetigkeit und zur gleichförmigen Fortentwicklung aufgeschreckt werden könnte. Nicht nur in der Öffentlichkeit gibt es viele, die die Politik bedrängen, beherzter zu Entscheidungen zu kommen und letztlich eine Heroisierung des Politischen einfordern. Den Bürgern auch etwas zumuten, ist eine fast geflügelte Aufforderung an eine entscheidungsunwillige oder entscheidungsschwache Politik. Man könnte nun angesichts vor allen Dingen der ökologischen Bedrohung der Menschheit in diesen Chor einstimmen, womöglich sogar Vorschläge für veränderte Entscheidungsfindung liefern. Aber ein solcher Aufforderungsdiskurs ist nicht unbedingt das, was ich heute vorhabe. Das ist vielleicht eine Art von politischer Intellektualismus, der moralisch, ethisch und möglicherweise auch aus wissenschaftlichen Gründen zu vertreten wäre. Aber ich glaube, als Soziologe ist man besser beraten, sich in gewisser Weise auch über die gesellschaftlichen Bedingungen und Voraussetzungen für politische Entscheidungen zu verständigen und die zu reflektieren. Ich möchte zunächst nochmal rekapitulieren, wie eigentlich sozusagen sich Entscheidungen über die Zeit verändert haben, dann natürlich etwas sagen, was eigentlich sozialer Wandel ist und dann ganz zentral auf diese Kopplung von Politik und Gesellschaft gehen und ein paar Modelle des politisch induzierten Wandels Ihnen vorstellen, aber auch gleichzeitig zeigen, dass Gesellschaft natürlich nicht homogen ist, sondern wir sehr unterschiedliche Zeitverhältnisse oder Ungleichzeitigkeiten innerhalb von Gesellschaften haben mit Pionieren und Nachzüglern. Dann nutze ich mal drei Beispiele, um das ein bisschen zu exemplifizieren, sodass ich doch ein paar Punkte Ihnen auch mit in die Diskussion gebe. Bei den soziologischen Klassikern wie Marx, Weber und Simmel war die Analyse des sozialen Wandels immer eng an Vorstellungen der Krisenhaftigkeit gebunden, an Prozesse der Destruktion, welche auch die politischen Handlungs- und Entscheidungsbedingungen unter Druck setzen, ihnen etwas abverlangen. Zugleich ging es auch um die Formierung von etwas Neuem, jenseits der alten Strukturen und Regulationsweisen. Während die Klassiker oft die Krisenhaftigkeit dieser Entwicklung betonten, ist diese Sicht später in den Hintergrund getreten. Es gab sogar eine relativ lange Zeit, als sozialer Wandel als geplanter, gerichteter und angestrebter Veränderungsprozess angesehen wurde. Er wurde dabei oft genug mit einem Fortschrittsbegriff in Verbindung gebracht, der eben Verbesserung oder Höherentwicklung zum Nutzen aller versprach. Zumindest in der historischen Phase von 1950 bis Anfang, Mitte der 70er Jahre, als die Modernisierungstheorie hegemonial war, gab es eine regelrechte Fortschrittseuphorie, die sich politisch in einem Steuerungs- und Entscheidungsoptimismus niederschlug. Politik, so dachte man damals, könnte bei diesen Modernisierungsprozessen für mehr oder weniger reibungslose Abläufe sorgen, sie durch gute und in dem Sinne sachkundige und evidenzbasierte Entscheidungen in die richtigen Bahnen lenken. An solchen Vorstellungen arbeiten wir uns heute eigentlich nicht mehr ab. Nunmehr sprechen wir, wenn wir über Entscheidungen nachdenken, häufig über Probleme, Vetospieler, Entscheidungsblockaden, die Unfähigkeit zur Entscheidung zu kommen. Die Analyse politische Entscheidungsfindung changiert nicht nur deshalb zwischen den Vorwürfen einer Entscheidungsverweigerung seitens der Politik und andererseits an der Kritik an falschen oder irrationalen Entscheidungen. Die Politik steckt ja in einer merkwürdigen Zwickmühle, einerseits Entscheidungskompetenz simulieren zu müssen, zugleich in zahlreichen Entscheidungszwängen zu stecken, die die Spielräume massiv einschränken. Man denke zum Beispiel an die Schuldenbremse. Sie kann also über die Grundlagen von Entscheidungen nicht frei disponieren. Es gibt keinen freien oder undeterminierten politischen Willen. Entscheidungen sind aber nicht nur restringiert, sodass die politischen Akteure nur geringe Beinfreiheit haben. Sie sind auch zunehmend mit einem myopischen Politikmodus ausgestattet, der sich vor allen Dingen am Gegenwärtigen abarbeitet. Man könnte von reaktiver Stehgreifpolitik nennen oder von politischem Ad-hocismus sprechen. Man hat zwar Parteiprogramme, Koalitionsvereinbarungen und Veränderungsabsichten, doch dann kommen die vielen großen und kleinen Krisen immer wieder dazwischen. Corona, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine etc. Politik muss dann Entscheidungen treffen, die sie nicht vorgesehen hat und für die es weder eine programmatische Fundierung noch eine durchdachte Blaupause gibt. Uwe Schiemann hat einen wunderbaren Aufsatz mit dem Titel Nur noch Coping geschrieben. Und da versucht er auszuarbeiten, welcher Typus von Entscheidungsfindung im Politischen das eigentlich ist. Und zwar einer, der auf unmittelbares Bewältigungshandeln zielt und einen immer engeren, immer gegenwartsfokussierteren Zeithorizont besitzt. Die notorische Zeitknappheit zum Herbeiführen von Entscheidungen trägt zudem dazu bei, dass diese oft irrational anmuten oder sogar werden. Je schneller wir entscheiden müssen, desto weniger können wir uns sachkundig machen, können wir sozusagen auch die Vielfalt der möglichen Perspektiven auf einen Entscheidungskontext in Anwendung bringen. Das heißt, Ad-hoc-Entscheidungen sind ganz häufig Entscheidungen, die aus dem Bauch heraus getroffen werden oder die sich an Opportunitäten orientieren und viel, viel weniger an einer breiten Evidenzbasierung, wie wir aus der Wissenschaft das gerne haben möchten. Diese Art von Entscheidungen sind vielfach Abwehrhandlungen, die nur aus einer akuten Entscheidungslage heraus verstanden werden können. Eine solche Kurzfristigkeit hat natürlich den nicht unwesentlichen Nachteil, dass sie Gesellschaften selbst keinen Sinn oder keine Idee des Politischen als Gestaltungsprogramm mehr vermitteln können. Zukunft wird zwar im Sinne eines Handlungsbezugs immer wieder angerufen, aber eher, wie auch Andreas Reckwitz, mein Kollege hier am Institut für Sozialwissenschaften, meint, als Form der Risikopolitik, also eine Politik des Negativen, die darauf zielt, unerwünschte und als problematisch eingestufte Zustände zu verhindern oder mindestens abzumildern. Ich komme zur Frage des sozialen Wandels. Klar, wenn ich das im Titel habe, muss ich beantworten, was das eigentlich ist. Schon an dieser Stelle müsste man natürlich einen riesigen Bogen hier nachvollziehen, um den Gegenstandsbereich einigermaßen inhaltlich zu bestimmen und zu erfassen. Ich möchte es bei einigen wenigen Bemerkungen belassen. Unter sozialem Wandel fassen wir in der Soziologie alle Veränderungen gesellschaftlicher Strukturen und Funktionsweisen, die die Lebensweisen, Handlungsroutinen und Orientierung von Individuen dauerhaft oder langfristig beeinflussen. Gesellschaften ändern sich ja fortwährend, oft ohne, dass wir es bemerken, innerhalb von Lebensläufen, auch über Generationen hinweg. Veränderung der Geburtenrate oder eine Verlängerung der Lebenserwartung würden vermutlich trotz wichtiger Folgen für den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang nicht als sozialer Wandel im engeren Sinne wahrgenommen werden, obwohl sie es de facto sind. Also kommt es auf das Ausmaß, die Richtung, die Reichweite und die Tiefe des Wandels an, etwa, dass er bedeutsam ist oder als bedeutsam wahrgenommen wird. Auch die Zeitspanne, in der Wandel passiert, also die Veränderungsrate, ist relevant. Denn ob Gesellschaften in der Lage sind, Wandel zu verarbeiten und sich anzupassen, ist auch eine Frage des wie viel und des wie schnell. Inkrementeller Wandel, also Wandel in kleinen Schritten, ist oft unproblematisch. Disruptiver oder transformativer Wandel, oft sozial umkämpft. Man könnte die zwei Wandlungstypen vielleicht mit einem Fluss vergleichen, der ja auch beständig durch sein Flussbett fließt und doch nie derselbe ist. Fließgeschwindigkeit, Wasserstand oder Flora und Fauna ändern sich. Doch würden wir erst dann eine wirkliche Veränderung konstatieren, wenn sich beispielsweise das Flussbett verschiebt oder der Fluss über seine Ufer tritt. Es gibt seit Talcott Parsons Anfang der 50er Jahre die bekannte Unterscheidung von Wandel innerhalb von Systemen und Wandel von Systemen. Und man sieht, dass es Übergänge gibt und dass es Grauzonen gibt. Wir würden ja auch von sozialem Wandel sprechen, wenn im Positionsgefüge alles stabil bleibt, aber nun plötzlich Arbeiterkinder und nicht Kinder aus dem Wirtschaftsbürgertum zu Konzernlenkern oder DAX-Vorständen werden. Hinzu kommt, dass wir viele Veränderungsprozesse kennen, die sich kumulativ aufschichten und durch das Erreichen von Tipping Points aus langfristigem Wandel in eine gesellschaftliche Diskontinuität führen. Mit anderen Worten, alles hat sich schon verändert, es braucht aber ein auslösendes Moment, um diesen Wandel in einen anderen sozialen Aggregatzustand zu überführen. Inkrementeller Wandel kann also zu fundamentalem Wandel aufaggregiert werden. Manchmal sprechen wir ja auch von stillen Revolutionen. Warum sich Gesellschaften mit Wandel so schwer tun, liegt eigentlich auf der Hand. Wir alle sind in unseren sozialen Rollen, den normativen Erwartungen, den zukunftsbezogenen Entscheidungen oder unseren sozialen Beziehungen auf ein gewisses Maß an Kontinuität angewiesen. Sozialer Wandel, wenn er plötzlich und nicht über Generationen geschieht, ist ein Kontinuitätsbruch. Er ist ein Destabilisierungsereignis, das eingespielte Verhältnisse derangiert und aus dem Gleis wirft. Je nach Position, Ressourcen, Verarbeitungskapazitäten kann dieser Wandel als befreiend und optionserweiternd oder auch als Risiko gefährlich oder belastend wahrgenommen werden. Nicht überraschend interpretieren viele Menschen Wandlungsprozesse häufig in Gewinn- und Verlustkategorien und positionieren sich entsprechend. Hinzu treten Veränderungen von Sinnbezügen, Praktiken sozialer Geltung oder die Verfügung über kulturelle Ressourcen, die als disruptiv oder auch als emanzipatorisch wahrgenommen werden können. Wandlungsprozesse sind immer auch Prozesse der Valorisierung oder Devalorisierung, also dessen, was wir anerkennen, dessen, was gesellschaftlich wertvoll erscheint oder eben nicht. Kommen wir zum Punkt Zeitlichkeitsverhältnisse. Wie aber gestalten sich die Zeitbeziehungen von Politik und Gesellschaft nun? Wie verknüpft sich sozialer Wandel mit politischen Entscheidungen? Ich beginne mit einer eher formalen Taxonomie, die auch relativ simpel ist und erstmal den Beschreibungshorizont verdeutlichen soll, welche temporalen Beziehungsverhältnisse hier eigentlich vorliegen können. Politische Entscheidungen, das ist der Punkt A, können gesellschaftlichen Wandel nachvollziehen oder ihm nachlaufen. Das sind Konstellationen, in denen gesellschaftliche Veränderungen schon längst vollzogen sind. Demografischer Wandel, Liberalisierung, Wertewandel. Nun arbeitet die Politik nach. Ein Beispiel für solche Nacharbeitung von Wandel durch die Politik wäre sicherlich die Durchsetzung der Ehe für alle, die rechtliche Durchsetzung im Bundestag, wo man sagen kann, das ist eigentlich gesellschaftlich schon breit akzeptiert gewesen und die hat die Politik dann sozusagen in einem Parlamentsbeschluss sozialen Wandel auf eine gesetzliche Ebene gehoben und man würde hier wahrscheinlich von einem relativ unproblematischen, adaptiven politischen Entscheidung sprechen. Der zweite, auch weitgehend unproblematische Fall ist, wenn es eine Taktung oder Gleichzeitigkeit von politischen Entscheidungen und gesellschaftlichem Wandel gibt. Also beide sind aufeinander bezogen, ganz organisch ergibt sich ein Zusammenwirken von gesellschaftlichen Veränderungen und politischer Entscheidungsfindung. Man kann darüber streiten, ob sich das dabei um den Normalmodus von Politik handelt oder auch nicht oder auch sein Gegenteil. Jedenfalls wirft es relativ wenig Probleme auf. Gesellschaft und Politik stehen in einem entspannten Verhältnis zueinander. Der dritte Fall ist der des politisch induzierten Wandels, der möglicherweise auf eine veränderungsunwillige oder einfach nur routinisierte Gesellschaft trifft. Hier macht nicht die Gesellschaft Druck auf die Politik, sondern die Politik macht Druck auf die Gesellschaft, will ihre Veränderung anreizen, vorantreiben oder erzwingen und gesellschaftliche Beharrungskräfte überwinden. Das ist auf der Ebene gesetzgeberischer Einzelmaßnahmen im Steuerrecht beispielsweise vermutlich relativ unproblematisch und auch ein laufendes politisches Geschäft, aber viel anspruchsvoller, wenn eben soziale Handlungsroutinen, Selbstverständnisse, latente kulturelle Muster oder soziale Arrangements herausgefordert werden. Man könnte sagen, je größer der politische Diskontinuitätsbedarf, desto schwieriger die gesellschaftliche Vermittlung politischer Entscheidungen. Ein Punkt, auf den ich im Folgenden nochmal genauer eingehen werde. Es gibt ja in der Technologieforschung so eine eingeführte Vorstellung des Cultural Lag, also des Nachlaufens sozusagen gesellschaftlicher Verhältnisse. Und das ist bezogen auf technologische Innovationen und technologische Entwicklung. Und da würde diese Theorie sagen, die Leute gewöhnen sich nach und nach daran. Es gibt eben eine soziale Art der Akkommodation oder Gewöhnung an solche technologischen Veränderungen. Das ist zum Teil in Gesellschaftstheorie auch übertragen worden, dass man die Vorstellung hat, es gibt institutionellen Wandel und nach einer Weile adjustieren die Leute sich, bilden Orientierung aus, die dann auch zu diesen neuen Institutionen oder Regelwerken passen. Ob dieser unterstellte Automatismus tatsächlich so trägt, werde ich nachher noch mal diskutieren. Der vierte Fall ist zumindest der Vollständigkeit halber zu erwähnen. Das ist der Wandel als Störung, der sowohl die Politik wie auch Gesellschaft irgendwie irritiert oder von ihnen als Problem wahrgenommen wird. Wandel passiert ja ungeachtet der Intentionen und Befindlichkeiten von Gesellschaft und Politik. etwa als exogener Schock, Konflikte, Krisen, auch ökonomische Krisen, als Aggregationseffekt vieler Einzelhandlungen oder auch ganz generell als nicht intendierte Nebenfolge von politischen Entscheidungen oder sozialem Handel. Soweit dieser Wandel nicht verhinderbar ist, muss er politisch wie gesellschaftlich verarbeitet werden. Politisch kommt es hier meistens zu Formen der Kompensation, in dem Folgeschäden minimiert oder ausgeglichen werden. Gesellschaftlich gibt es eben einen hohen Stressfaktor durch solche Wandlungsprozesse und natürlich auch viele innergesellschaftliche Konflikte, vor allen Dingen Verteilungskonflikte, die sich an solchen Wandlungsprozessen ungeplanter oder ungewollter Art dann festmachen. Am interessantesten ist natürlich der dritte Fall, der Fall C, wenn Politik sozialen Wandel induzieren und herbeiführen will. Hebt man das von der unmittelbar politischen Betrachtung ab und interessiert sich allgemeiner für soziale Wirkung oder Rückwirkung, dann lässt sich sagen, viele soziale Prozesse brauchen eine sehr lange Zeit, um sich zu entfalten und soziale Geltung zu erlangen. Die Temporalstrukturen der Politik weichen dann stark von den Temporalstrukturen der Veränderung von Handlungsorientierung und Lebensweisen ab. Oft ist lange Zeit sogar unklar, ob es überhaupt zu einer Diffusion oder zu einem Einsickern politisch gesetzter Parameter kommt oder, um es plakativ zu sagen, ob Politik nicht am Volk vorbeigemacht wurde. Im für veränderungsorientierte oder progressive Politik schlechtesten Fall werden politische Entscheidungen durch Festhaltementalitäten ausgebremst. Dann erscheint die Gesellschaft als träge Masse, die sich durch Politik nicht bewegen oder verändern lässt. Besitzstandswahrung, Kontinuitätsverteidigung oder Gewohnheitsfetisch sind hier sicherlich typische Leitorientierungen, die sich solchem politisch induzierten Wandel entgegenstemmen. Das entspräche dann eher einem konservativen Politikstil, welcher die Kontinuitäts- und Stabilitätsbedürfnisse der Gesellschaft ins Zentrum stellt. Es darf nicht zu schnell gehen, auch die Langsamen müssen Zeit bekommen, sich anzupassen und umzustellen. Wer am Vergangenen oder Kontinuierlichen festhalten will, soll sich nicht bedrängt oder provoziert fühlen. Wie dem auch sei, alle Versuche, Politik mit der Brechstange zu machen und Gesellschaften einem Wandel aufzuzwingen, erweisen sich dann als hochriskant, vielleicht sogar problematisch. Aber es wäre sicherlich fatal, würde man der Politik raten, in jedem Fall auf die Gesellschaft zu warten. Der Klimawandel beispielsweise ist ja nichts, was man zeitlich auf die lange Bank schieben könnte. Zu warten birgt zu große Risiken. Wie also auf die Gesellschaft einwirken? Ein erstes Denkmodell orientiert sich an Aufklärung und Wissen, weswegen man es auch kognitives Modell nennen könnte. Also Dreh- und Angelpunkt ist hier der aufgeklärte Bürger, der sich von guten Argumenten überzeugen lässt, die eigene Lebensweise umzustellen oder alte Gewohnheiten fallen zu lassen. Menschen sind danach in der Lage, auf Grundlage ausreichender Informationen oder argumentativer Überredung zu einer informierten Präferenzbildung zu kommen, die sich einer evidenzbasierten und auch gut begründeten Politik nicht entgegenstellt. Ein zweites Denkmodell sieht Gesellschaft eher als Herde, die man von hinten führen kann. Der sanfte Druck, das milde Mittel oder Nudging heutzutage, also das Anfüttern der Herde, sind hier entscheidende Formen, um gesellschaftliche Veränderungen auszulösen. Eine andere Welt ist möglich, aber der Weg dorthin kommt ohne Disruption aus und kann im Grunde anstrengungsarm vollzogen werden. Das ist die Art von Politik, die das Wort Zumutung aus dem Vokabelschatz ausschließt und darauf hofft, dass die Mitglieder der Gesellschaft politisch ausgelegten Ködern irgendwie hinterherlaufen. Das dritte Denkmodell stützt sich auf Mobilisierung durch Außerordentlichkeit. Man könnte auch von einem Revolutionsmodell sprechen. Es geht hier um heroische Politik, die mit drastischen Appellen versucht, Mitmachbereitschaften herzustellen, Leidenschaften oder sogar einen revolutionären Geist zu wecken. Existenzielle Fragen von Überleben oder die Verteidigung der Grundwerte der politischen Ordnung sind zumindest in unserer Gesellschaft Kernelemente einer solchen elektoralen Ansprache. Allerdings erweist sich die Verdauerung dieser politischen Energieform als äußerst schwierig. Beständige Weckrufe oder Alarmsignale oder eine übersteigerte politische Rhetorik erschöpfen sich mit der Zeit. Macron ist ja ein Beispiel für einen solchen akzeleratorischen Stil der Politik, der permanent Dinge vorantreiben will. Und man kann so ein bisschen sehen, dass dieses Politikmodell für eine Zeit lang funktionieren kann, aber vielleicht nicht für die Dauer gemacht ist. Dann gibt es ein viertes Modell, das ist das Modell der listigen Politik. Das ist auch schon relativ gut erforscht worden, allerdings unter anderen Überschriften. Und man weiß eben, dass es ein ganzes Repertoire an Regierungs- und Entscheidungstechniken gibt, um Wandel einzuleiten und gleichzeitig sozusagen den Risiken einer elektoralen Revanche auszuweichen. Der Knackpunkt ist dabei sozusagen das, was in der Literatur häufig als Blame Avoidance bezeichnet wird. Also man trifft Entscheidungen, aber man sichert gleichzeitig, dass die Entscheidungen nicht auf einen zurückgerechnet werden. Also man ist nicht, wird nicht attribuiert als der Verursacher dieser Entscheidung. Negative Entscheidungsfolgen sollen für die Politik in gewisser Weise folgenlos bleiben. In Koalitionsregierungen müssen einzelne Parteien dann sorgsam darauf achten, dass Reformkosten jeweils den anderen angelastet werden oder man schnürt große Reformpakete, an denen sich notwendigerweise alle beteiligen. Aus der Literatur zu unpopulären politischen Maßnahmen gibt es diesen schönen Begriff der Obfuscation oder Obfuskation. Also da geht es zentral um das Verschleiern oder Vernebeln von möglichen Wirkungen und Folgen. Das heißt, man muss Politik so machen, dass eigentlich niemand richtig mitbekommt, zu was sie führt. Das kann man im Feld der sozialpolitischen Reformen sehr gut beobachten, zum Beispiel bei Reformen der Rentenpolitik, aber auch vielen anderen, dass man die so organisiert, dass sie relativ kompliziert und komplex sind und schwer zu durchschauen. Das kann man durch einen hohen Grad an sozusagen Technikalität bewerkstelligen. Oder man organisiert Reformen so, dass sie erst mit einer zeitlichen Verzögerung eintreten. Das heißt, man macht sie heute, aber sie betreffen dann erst eine Rentnergeneration in 10 oder 20 Jahren, sodass dann die Regierung, die dafür verantwortlich ist, schon längst möglicherweise das Zeitliche gesegnet hat. Das ist das Modell der listigen Politik. Möglicherweise ist das debattierbar, ob das eine gute Überschrift ist. Diese Betrachtungen sind natürlich stark vereinfachend und ich komme schon zum sechsten Punkt, denn sowohl Politik wie auch Gesellschaft erscheinen hier irgendwie als monolithische Blöcke und nicht selber in ihren Temporalitäten intern strukturiert. Wandel wie Entscheidungen werden ja höchst differenziert gesellschaftlich verarbeitet und nicht nach einem einheitlichen Muster. Ökonomische Ressourcen, Affektlagerung, auch psychische Dispositionen, kognitive und kulturelle Kompetenzen bestimmen, wie weit man in der Lage ist, sich auf eine veränderte Entscheidungsumwelt einzustellen. Das wissen wir aus vielen soziologischen und auch psychologischen Studien, dass diese Ressourcen und Kompetenzen und Dispositionen in der Gesellschaft sehr ungleich verteilt sind und in gewisser Weise auch mit der Stellung in der Sozialstruktur korrespondieren, obwohl sie nicht vollständig in ihr aufgehen. Eine auf Temporalstrukturen ausgerichtete Konfliktlagerung in der Gesellschaft zeigt sich eben nicht nur im Generationenverhältnis, sondern auch in der Stellung zu Zeitverhältnissen insgesamt. Das ist ein Thema, das sich in statischen Gesellschaften so nicht stellt, aber in dynamischen und stark beschleunigten schon. Wer sind die Langsamen, wer die Mittelschnellen, wer die Tempomacher und durch welche sozialstrukturellen Fraktionen werden sie repräsentiert? Deshalb kommt man mit dem prekären Verhältnis von Politik und gesellschaftlichem Wandel besser klar, wenn man davon ausgeht, dass in jeder Gesellschaft eine Vielzahl von unterschiedlichen Geschwindigkeiten existiert und dass diese mit gesellschaftlichen Gruppen oder Bevölkerungssegmenten irgendwie in Verbindung stehen. Es gibt eben, wie gesagt, die Langsamen und die Schnellen, die Flexiblen und die Starren, die Veränderungsbereiten und die Kontinuitätsbedürftigen, die je auf je eigene Weise mit sozialem Wandel umgehen und auf je eigene Weise auf politische Entscheidungen reagieren. Aus diesem Grund ist es vielleicht angebracht, weniger von einem positionalen Konfliktmodell der Gesellschaft auszugehen, sondern vielleicht sich stärker auch mit so einer temporalen Perspektive zu beschäftigen, bei der zu fragen wäre, wer, also welche Gruppen oder sozialen Kollektive, sich wie zum Wandel verhält. Zugespitzt könnte man von der Gesellschaft unterschiedlicher Geschwindigkeiten sprechen, oder sozialen Geschwindigkeitsklassen und damit Fragen von Tempo zentraler stellen. Der Pionier, so heißt es in Karl Mannheims Soziologie der Intellektuellen, ist zu einer zentralen Figur in diesem Wandel geworden. Denn er akzeptiert ihn als das, was er ist und ist stets bereit, seine Position in einer veränderten Ordnung zu überprüfen. Also Selbstprüfung, Selbstrevision und Anpassungsfähigkeit als Merkmale des Pioniers oder der Pioniere. Das Gegenbild sind natürlich die schon genannten Konservativen oder Traditionalisten, die sich in der sozialen Ausprägung durch Festhaltementalitäten, Veränderungsaversion, Inflexibilität charakterisieren lassen. Sie bleiben bei dem, was sie kennen, und dabei können Kontinuitätsbedürfnisse so stark und so dominant werden, dass sozialer Wandel blockiert wird. Man einfach aus der Zeit fällt oder den Anschluss verliert. Das Gefühl, gesellschaftlich nicht mitzukommen oder von Richtung und Tempo des Wandels abgekoppelt zu sein, ist jedenfalls eine gesellschaftlich relativ weit verbreitete Grundempfindung. So haben wir es Thomas Lux, Linus Westhäuser und ich in unserem Buch Triggerpunkte beschrieben. Die Angst, den Anschluss zu verlieren, kann gewissermaßen als verallgemeinerte Beschreibung eines Weltverhältnisses verstanden werden, bei dem man mit den Veränderungen nicht mehr Schritt hält, sich überfordert fühlt. Die Welt ist immer weniger die Welt, die man kannte und in der man gut zurechtkam. Sie erscheint vielmehr als fremd und zumutungsreich. Wo soll das alles hinführen? Ich weiß nicht mehr, was die wollen. Das geht mir alles viel zu schnell, sind typische Ausdrucksweisen für diese Gefühlslage. Die Zunahme der Komplexität, die Beschleunigung des politischen und sozialen Wandels, die gesteigerten Anforderungen an Individuen, mit übersichtlichen und auch widersprüchlichen Erwartungen umzugehen, machen das Risiko des Überfordertseins in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. In diesen unterschiedlichen Bezügen zur Zeitdimension liegen die Ursachen für Geschwindigkeitskonflikte. Ich denke, dass man eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Konflikten in diesem Sinne auch als Zeitkonflikte verstehen kann. Wie langsam, wie schnell, wie lange. Den einen geht sozialer Wandel zu langsam, den anderen viel zu schnell, sodass sie sich überfordert fühlen. Veränderungspioniere können oft nicht warten, bis der Rest der Gesellschaft hinterherkommt. Gesellschaftspolitische Positionen der Trägheit und des Festhaltens stellen sich allerdings weit weniger als fix und unveränderlich dar, sondern sie brauchen schlicht viel mehr Zeit, um sich anzupassen oder zu akkommodieren, wie man am Beispiel veränderter Geschlechterrollen oder der sexuellen Identitäten relativ leicht sehen kann. Gesellschaftliche Veränderungen sind auch hier diffundiert, in alle Milieus und in alle Gruppen, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Für das Verhältnis von Wählerinnen und Wählern zur Politik geht es aus dieser Perspektive nicht nur um Fragen der ideologischen und programmatischen Ausrichtung, also wo will die Politik eigentlich hin, sondern auch um die zeitliche Taktung, um Geschwindigkeiten und Abfolgen. Allerdings, und das ist, glaube ich, wichtig und kann man auch gut beobachten in der derzeitigen Politik, können aus diesen ungleichzeitigen Zeitverhältnissen selbst auch Widerstände und Weichenstellungen erwachsen. Also anders formuliert, aus angespannten Zeitverhältnissen können Richtungsentscheidungen werden, nämlich dann, wenn die langsam nicht nur hinterherlaufen, sondern in regressive Gegenwehr umschalten. Das ist ja auch die These vom kulturellen Backlash, also die Betonung nationaler, traditionalistischer Werte als unmittelbare Reaktion auf die Dynamiken der Liberalisierung. Der kausale Nexus hier wäre dann folgender. Weil die einen so schnell voranschreiten, wenden sich die anderen ab. Ob das so ist, ist eine empirische Frage, ist erstmal eine Denkfigur. Aber es gibt Forschung, die sehen Reaktanz dieser Art als inneren oder mentalen Widerstand auf als von außen empfundenen Druck. Und das kann eben auch Beschleunigungsdruck sein, der dann dazu führt, dass sich diese Gruppen gänzlich verweigern oder politisch in eine ganz andere Richtung entwickeln. Etwa wenn der Populismus zum Andockpunkt für Gruppen wird, die sich vom Wandel abgekoppelt fühlen oder durch ihn tatsächlich verohnmächtigt werden. Populismus ist aus meiner Sicht mehr als Antipluralismus oder die Entgegensetzung von Volk und Elite. Es ist auch immer ein programmatisches Angebot der Verlangsamung. Denn die Progressiven senden die Botschaft, du musst dich verändern, um dich an eine sich veränderte Welt anzupassen. Vermittelt natürlich über die Politik. Die Populisten sagen, nicht du musst dich verändern, sondern die Welt muss sich an deine Geschwindigkeit und deine Lebensweise anpassen, muss deine Veränderungsbereitschaft zum Maßstab ihres Handelns machen. Im Fall populistischer oder rechter Ansprache werden also durchaus vorhandene Kontinuitätsbedürfnisse der Gesellschaft in etwas anderes umgemünzt. In Phantasmen der Homogenität, des Völkischen, Hier werden also Verteidigungsbereitschaften des Gewesenen mobilisiert. Es geht um die Abwehr von Veränderung, Abweichung und Diversität. Kommt zum Punkt 7. Ich nutze im Folgenden drei Beispiele als Illustrationsgegenstände, um jeweils andere Facetten von Entscheidungskonstellationen aufzuzeigen, bei denen es eben um dieses Wechselverhältnis von sozialem Wandel und politischen Weichenstellungen geht. Das wären eben die europäische Integration, die deutsche Einheit bzw. die ostdeutsche Transformation und die sozial-ökologische Transformation. Als erstes die europäische Integration. Das europäische Projekt beinhaltete in seinem ursprünglichen Anspruch einen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenschluss der Mitgliedsländer mit dem Ziel, wirtschaftlichen Wohlstand und Frieden zu schaffen, Kooperationen zu vertiefen und global handlungsfähig zu sein bzw. zu werden. Zwar gibt es auch so etwas wie eine Europäisierung von unten durch die Bevölkerung, also durch soziale Praktiken der Bürgerinnen und Bürger, aber es gibt keinen natürlichen sozialen Wandel hin zu mehr Europa, der einen so tiefen Integrationsprozess tragen könnte. Die Vorstellung eines permissiven Konsens beinhaltete, dass Europa zwar ein Elitenprojekt sei, aber keines, das gegen die Bevölkerung durchgesetzt werden müsse. In der Bevölkerungsmehrheit herrsche eine wohlwollende Gleichgültigkeit, die dem Voranschreiten oder Vertiefen der Integration nicht entgegenstehe. Eine solche Entscheidungskonstellation ist politisch natürlich vorteilhaft, weil sie den Integrationseliten große Spielräume verschafft. Sie können politisch dem vorgreifen, was gesellschaftlich noch nicht hergestellt ist, etwa ein europäisches politisches Bewusstsein oder eine paneuropäische Identität. Wenn Politik vorgreifen soll, dann beinhaltet das die Erwartung, dass die Gesellschaft, also hier die nationalen Gesellschaften, nachzieht, weil ansonsten die Politik an irgendeiner Stelle die Rückbindung an die Gesellschaft verliert. Immer weitere politische Integrationsschritte ohne gesellschaftliche Europäisierung gilt als risikoreiches Unterfangen. Die frühe neofunktionalistische Integrationstheorie ist ganz automatisch davon ausgegangen, dass es so Spillover-Effekte gibt, also man macht wirtschaftliche und politische Integration und dann werden automatisch andere gesellschaftliche Felder mitziehen. Karl Deutsch hat sogar eine Theorie der europäischen Integration aufgestellt, die davon ausging, ja, wenn wir erstmal so etwas haben wie einen Binnenmarkt, wenn wir Mobilitätsmöglichkeiten haben, dann gibt es auch mehr Konnektivität zwischen den Europäerinnen und Europäern. Dann gibt es sozusagen auch eine Veralltäglichung einer europäischen Gesellschaftlichkeit und das würde dann wieder weitere Integrationsschritte begünstigen. Rainer Lepsius hat in seiner Analyse der europäischen Integration gesagt, die Institutionenbildung geht der Bewusstseinsbildung voraus. Auch Jürgen Habermas hat ja eine ähnliche Perspektive auf die europäische Integration ausgearbeitet, indem er eben sagt, die europäische Integration ist quasi ein Vorgriff auf eine noch stattzufindende Bewusstseinsbildung. Also das heißt, hier wird politisch etwas vollzogen, was dann gesellschaftlich nachvollzogen werden wird. Also kollektive Identitäten, und da gibt es Beispiele bei der Nationalstaatsbildung natürlich, kollektive Identitäten oder eine europäische Identität wird eben gemacht, dadurch, dass bestimmte politische Rahmenbedingungen und Integrationsschritte vollzogen werden. Damit hätte die objektive Europäisierung der Institutionen und die ökonomische Verflechtung notwendigerweise eine subjektive Europäisierung von Mentalitäten oder Bewusstseinsformen zur Folge. Lange Zeit gab es natürlich eine solche Euphorie, dass es quasi eine der institutionellen Integration nachlaufende Bewusstseinsänderung gäbe, doch inzwischen sind mehr und mehr Probleme erkennbar. Zwar gibt es empirisch Bestätigung dafür, dass grenzüberschreitende Interaktion, Mobilität und auch Netzwerkbildung tatsächlich einen Effekt auf die Identifikation mit dem europäischen Integrationsprozess haben. Aber das sind relativ schwache Wirkungen, die davon ausgehen. Im Gegenteil, wir sehen sogar, dass die fleißigsten Europäer, also die, die am meisten umherreisen, in Brüssel tätig sind, auch die größten Europafeinde sein können. Also Michael Farage ist wahrscheinlich von seiner Lebensweise her ein Vorzeige-Europäer. Das heißt, diese Prozesse der gesellschaftlichen Verarbeitung von politischen Integrationsschritten funktionieren nicht automatisch. Der zweite Fall ist die ostdeutsche Transformation. Das ist in seinen Facetten schon vielfach beschrieben worden, sodass ich jetzt hier auf Details einer historischen Rekonstruktion verzichte. Aber ich will daran erinnern, dass die Politik von den DDR-Bürgern mit Nachdruck zu einem schnellen Weg in die Einheit aufgefordert wurde durch die Wahlergebnisse am 18. März 1990. Es gab also ein klares Mandat des Weges in die Einheit und damit auch zumindest indirekt ein Mandat der Anpassung an das bundesrepublikanische Institutionensystem. Der Fertigstaat Bundesrepublik inkorporierte die ökonomisch und politisch insolvente DDR. Aufbau Ost wurde zum Nachbau West. Nun könnte man meinen, dass wir es hier mit einem Fall zu tun haben, bei dem der Wille des Volkes nur politisch vollzogen werden müsse und damit mit einem legitimatorisch und auch motivational unproblematischen Fall. Doch weit gefehlt. Auch diese gewollte Transformation hat ein vertracktes Verhältnis von Politik und ostdeutscher Teilgesellschaft geschaffen. Die ostdeutsche Transformation muss man ja als exogen begreifen, und zwar in dreifacher Hinsicht: im Hinblick auf die öffentlichen Finanztransfers, also die Aufbauhilfen, im Hinblick auf die zu implementierenden Institutionen und im Hinblick auf diejenigen, die wesentlich waren, diese Transformation zu organisieren, vor allen Dingen eben die Transfereliten. Ich denke, in den 1990er Jahren konnte man mit Fug und Recht sagen, je höher, je einflussreicher eine Position in Ostdeutschland ist, desto wahrscheinlicher ist sie mit einem Westdeutschen besetzt. Das verschob die gerade erst gewonnene Handlungs- und Entscheidungsmacht der Ostdeutschen, soweit man sie jetzt kollektiv so bezeichnen möchte, zu den westdeutschen Transfereliten oder auch den Bonner Regierenden. Damit wurden die Westdeutschen zu den zentralen Akteuren dieses Wandels, was einen inhärent enttäuschungsanfälligen Prozess in Gang setzte, denn alle Folgeprobleme der Transformation in Ostdeutschland konnten auf diese Entscheidungsträger projiziert werden. Aus westlicher Sicht bestand der Vorteil darin, dass Personen mit Know-how die Dinge übernahmen. Für die Ostdeutschen bedeutete das, dass sie in die Rolle der Politiknehmer und weniger der Politikgestalter hineingedrängt wurden. Etwas anders gelagert war die Situation in Mittel- und Osteuropa, aber auch da gab es Berater, Thinktanks, die Europäische Union, westliche Experten, die sozusagen konsultativ dort wirkten und den Leuten sagten, wie das eigentlich alles zu machen sei. Stephen Holmes und Ivan Krastev haben mit dieser Formel des Nachahmungsimperativs deutlich gemacht, dass es für die mittel- und osteuropäischen Staaten auch darauf ankam, das westliche System und seine Institutionen zu übernehmen, was ihnen letzten Endes die Suche nach eigenen gesellschaftspolitischen Gestaltungsparametern ersparte. Zugleich entwickelte sich ein Hierarchieverhältnis zwischen Nachahmern und Nachgeahmten, und zwar dergestalt, dass die einen den anderen sagen konnten, was zu tun sei und wie sie sich noch verändern müssten, um dem Vorbild gerecht zu werden. Das Nachahmen eines kaum einholbaren Vorbilds führt, so Holmes und Krastev, mittelfristig in eine Abneigung und das Streben nach eigener Würde durch Abgrenzung. Der Rechtspopulismus in Mittel- und Osteuropa wird hier sogar auch von diesen beiden Autoren als Reaktion auf teils ernötigte, aber auch teils gewollte Nachahmung verstanden. Wolfgang Engler hat in seinem immer noch sehr interessanten Buch Die zivilisatorische Lücke von 1992 auf einen wichtigen Punkt verwiesen. Er ging damals davon aus, dass es 2 bis 3 Generationen dauern würde, bis veränderte Handlungsstrukturen, man könnte auch sagen, durch politische Entscheidungen hervorgerufene Veränderungen, auch veränderte Handlungsdispositionen von Individuen nach sich ziehen. Er unterstrich damals die Lücke zwischen schnellen politischen Entscheidungen und langsamen oder trägen Individuen, die erst eben einen langjährigen Prozess der Anpassung und Akkommodation durchzumachen hätten. So schreibt er, wenn der strukturellen Wende keine habituelle folgt, wenn der Umbau der Persönlichkeitsstrukturen misslingt, dann stehen die neu geschaffenen Institutionen und Verkehrsformen gleichsam nackt da. Es geht hier also zentral um das Verhältnis von schnellen Institutionen und langsamen Menschen, um die Verbindung von politischen Umbaumaßnahmen und der Zählebigkeit soziokultureller Grundmuster. Treffen also transferierte Institutionen auf gesellschaftliche Lebensweisen, die mit den durch sie inkorporierten Leitvorstellungen inkompatibel seien, würden sie auch in ihrer Funktionalität unterminiert. Abstoßungsreaktionen und Unverträglichkeiten seien dann auf der Tagesordnung. Es gäbe eine Lücke zwischen den institutionell zur Verfügung gestellten Handlungsrahmen und den Handlungsmotivationen. Klaus Offer hat auch tolle Texte dazu geschrieben. Mein dritter Problematisierungsfall ist die ökologische Transformation. Wir haben auch in den Triggerpunkten darauf verwiesen, dass die Vorstellung, beim Konflikt um das Klima handelt es sich vor allen Dingen um einen Konflikt zwischen Klimabewussten und Klimawandelleugnern, eigentlich in die Irre führt. In Deutschland muss man, wenn man den Konflikt um das Klima verstehen will, ihn zuallererst als Zeit- oder auch Verteilungskonflikt interpretieren. Hier ist das schon wieder bekannte Muster. Den einen geht es viel zu schnell. Sie fordern Maß und Mitte und sorgen sich, die Politik würde alles übers Knie brechen. Den anderen geht es angesichts der Erderwärmung viel zu langsam. Weiteres politisches Zuwarten sei letzten Endes für die Menschheit existenzbedrohend. Im Grunde sei es schon 11:55. Einmal wird also ein auf die eigene Lebensweise bezogenes Zeitregime in Anschlag gebracht, um politische Entscheidungen zu verlangsamen. Einmal die rasant voranschreitende globale Menschheitskrise, die keine weitere Verzögerung des politischen Umsteuerns erlaubt. Die Grundspannung besteht hier zwischen einer Klima-Avantgarde bzw. einem klimapolitischen Sofortismus auf der einen Seite und dem Verschleppen und Verzögern, das sich darauf beruft, dass man nicht mehr mitkomme und einfach Zeit brauche. Wie stark die Zeitlichkeit eine Rolle spielt, merkt auch jetzt die Grüne Partei, die von der letzten Generation oder von Fridays for Future attackiert wird, weil sie nunmehr in Regierungsverantwortung in der klimapolitischen Transformation als zu langsam wahrgenommen wird. Widerstand gegen politische Weichenstellung sind vor allem dort vorhanden, wo es um Aufforderungen zu konkreten Verhaltensänderungen geht, also um Konsum, Ernährung, Mobilität, Heizgewohnheiten. Wir haben die Verhaltenszumutung als Trigger herausgearbeitet. Triggerpunkte sind für uns Sollbruchstellen des gesellschaftlichen und öffentlichen Diskurses, wo Konsens in Dissens, Hinnahmebereitschaft in deutlich artikulierte Gegenwehr umschlägt. Veränderte Verhaltenserwartungen, erschütterte Routinen oder Infragestellung von Handlungsrepertoires triggern sehr häufig. Wenn die sozial-ökologische Transformation also Dinge wie den Einbau einer neuen Heizanlage, Tempolimit oder den Abschied von der Fleischwurst propagiert, dann treffen sie bei vielen auf neuralgische Stellen und heftige Gegenwehr. Das Gebäudeenergiegesetz war in diesem Sinne ja ein politischer Bumerang und das nicht nur auf der Ebene medialer Kommunikation. Das Problem entstand durch den Eindruck einer erzwungenen Verhaltensänderung, bei der viele dachten, sie könnten nicht mithalten oder wären überfordert. Dabei sind hier wiederum Ressourcen- und Kompetenzfragen ganz entscheidend dafür, wie sich Gruppen jeweils positionieren. In den Triggerpunkten haben wir wiederum festgestellt, dass es sich vor allen Dingen bei den akademischen Mittelklassen um eine durchaus angenommene Selbstaufforderung zur Umstellung der Lebensweise handelt, die sich dann in ethischem Konsum oder nachhaltigem Lebensstil ausdrückt. Allerdings so ethisch und nachhaltig dann doch wieder nicht ist, wenn man sich die Unterschiede in den CO2-Emissionen anschaut. Hier verursachen die unteren Schichten eine deutlich geringere Klimabelastung, aber sie sind gleichzeitig viel skeptischer, wenn es um politisch verordnete Verhaltensänderungen geht. Dabei kann man durchaus einen Zusammenhang zwischen Autonomieansprüchen im Privaten und der Unterordnung im beruflichen Kontext herstellen. Diejenigen, die in ihrem beruflichen Umfeld hohe Autonomie genießen und hohe Selbststeuerungskompetenz, sind oft bereiter, im Privaten Veränderungszugeständnisse zu machen, sich also umzustellen. Diejenigen, die in straffe Hierarchien eingebunden sind, eher nicht. Wichtig sind, glaube ich, auch die unterschiedlichen Zeithorizonte der akademischen Mittelschicht und der Arbeiterklasse. Für die erste Gruppe kann eine ökologische Lebensweise in einem Einklang mit einer der eigenen investiven und vorausschauenden Lebensführung, ja, Orientierung gebracht werden. Bei den anderen sind die Zeithorizonte kürzer. Es herrscht eine Lebensführung der Knappheit, die sich auch in der Frage ausdrückt, wie soll ich an das Ende der Welt denken, wenn ich es finanziell kaum bis ans Ende des Monats schaffe? Enge finanzielle Ressourcen und Knappheitserfahrungen machen ein auf Zukunft ausgerichtetes Entscheidungshandeln weniger wahrscheinlich. Die Zukunft schrumpft in den Vordergrund, tritt wiederum wie auch auf der politischen Ebene unmittelbares Bewältigungshandeln, ein Überleben von Tag zu Tag und ein allgemeines Durchwursteln. Gegenwartssorgen überlagern hier Zukunftsängste. Diese drei Beispiele stehen je für sich, aber es lässt sich aus allen dreien erkennen, wie komplex und prekär dieses Verhältnis von politischen Entscheidungen und sozialem Wandel ist. Die europäische Integration steht für mich für einen sehr bewussten politischen Vorgriff und die Erwartung des gesellschaftlichen Nachziehens, die sich jetzt eben als problematisch erweist. Der Fall der deutschen Einheit für einen gesellschaftlich mandatierten Wandel, der politisch umgesetzt wird und dann doch zu nachholenden Friktionen führt. Und die ökologische Transformation für einen notwendigen, aber diachronen politischen und gesellschaftlichen Wandel, der genau aus diesem Grund von bedeutsamen Bevölkerungssegmenten kritisch gesehen oder sogar verweigert wird. Ich wollte Sie ja mit ein paar Lessons to Learn verabschieden. Also die Politik wird durch diese temporalen Ungleichzeitigkeiten vor enorme Herausforderungen gestellt, die man nicht unterschätzen und auch nicht kleinreden sollte. Auf die Langsamen warten verprellt die Schnellen den Takt vorgeben lassen, kann Reaktanz und Bremsverhalten auslösen und damit die ganze Entwicklung ins Schlingern bringen. Generell darf Politik nicht myopischer und statischer sein als die Gesellschaft. Sie muss deren Blick schärfen, weiter und zukunftsfähiger machen und gesellschaftliche Veränderungskompetenzen stärken. Die Kontinuitätsbedürfnisse der Gesellschaft sollen zwar in der Politik einen Adressaten haben, aber die Politik darf nicht in ihnen aufgehen. Auferlegter, ernötigter Wandel ist in seinen Zustimmungsbedingungen immer prekär. Das gilt vor allem in einer Gesellschaft, in der Teile von sich sagen, sie kämen mit dem Wandel nicht mehr mit, sie würden von ihm überrollt. Dieses Gefühl der Veränderungsmüdigkeit oder Erschöpfung ist ein allgemeines Syndrom und nicht auf Einzelereignisse beschränkt, sondern Resultante umfassender Wandlungsprozesse wie Globalisierung und Digitalisierung, Restrukturierung der Arbeitswelt, Migration. Aber wann gelingen Transformationsprozesse? Wann stoßen weitreichende politische Entscheidungen nicht auf erbitterten Widerstand von bestimmten Bevölkerungssegmenten? Ich will hier einige tentative Schlussfolgerungen ziehen. Das in den Sozialwissenschaften immer noch populäre Diktum dieser Institutionenwandel gehe dem Bewusstseinswandel voraus und das Vorgreifen der Politik würde irgendwie gesellschaftlich verarbeitet, führt meiner Ansicht nach in die Irre. Es gibt nicht zwangsläufig eine nachlaufende oder nachhängende Gesellschaft, sondern politische Entscheidungen selbst können eine Persistenz des Kulturellen oder einen Eigensinn der Mentalitäten bewirken. Zweitens, politische Entscheidungen brauchen richtiges Timing. Es gibt eine Zeitpunktabhängigkeit. Es ist nicht nur eine Tempofrage, um die es geht, sondern auch um den richtigen Moment, um Weichenstellung vorzunehmen. Drittens, die Bewältigung von kommendem Wandel baut unmittelbar auf vergangenen Erfahrungen auf. Jüngst wurde in einer interessanten Studie gezeigt, dass der Strukturwandel in der Lausitz sozusagen aus der Perspektive der Akteure dort immer wieder verknüpft wird mit Transformationserfahrungen der Vergangenheit und auch mit moralischen Verletzungen und Brüchen, die dort erlebt wurden. Das heißt, wir brauchen, um Transformationen zu realisieren, einen Vertrauensvorschuss und den gibt es nur, wenn sozusagen vergangene Transformationserfahrungen als positiv oder gelingend beschrieben werden. Transformationsprozesse, der vierte Punkt, müssen Lernprozesse und Rückkopplungsschleifen systematisch mit einbauen. Das bedeutet, dass wir fortwährend Anpassungsleistungen und Kurskorrekturen erbringen müssen, die auf Kritik und Unzufriedenheit reagieren und dann entsprechend nachsteuern. Fünftens, der wichtigste Punkt, entscheidend für gelungene Transformation ist ein Sense of Ownership, der Menschen nicht zu reinen Empfängern von politischen Entscheidungen macht und damit Gefühle der Verunmächtigung erzeugt, sondern sie in die Rolle von aktiven Gestaltern bringt, sodass sich Fragen von sozialer und politischer Zurechnung und die Wahrnehmung der eigenen Rolle und Verantwortung anders darstellen. Gesellschaftliche Beharrung entsteht oft, weil die Fragen von Selbstwirksamkeit zu wenig berücksichtigt werden. Nur wenn man Transformationen auch zu Eigenprojekten macht, können weiterführende soziale und mentale Lernprozesse ausgelöst werden. Da Transformationen, mein sechster Punkt, große Zumutungen beinhalten, werden Fairness- und Gerechtigkeitsfragen zentral. Wir haben es hier mit der Problematik der Sicherung von Mitmachbereitschaften für die Herstellung von Kollektivgütern zu tun, ganz häufig. Nur wenn die politischen Entscheidungen nicht nur sachlich, sondern auch moralisch plausibel sind, können Mitmachbereitschaften aktiviert werden. Der Sinn für Gerechtigkeit übernimmt hier eine motivationale Funktion, denn nur wenn die Lasten- und Kostenverteilung als einigermaßen fair angesehen wird, werden Menschen bereit sein, Einschnitte hinzunehmen. Zeitverhältnisse strukturieren das Verhältnis von Politik und Bevölkerung. Mein Versuch bestand darin, den Vorwurf an die Politik, sie müsse beherzter und zukunftsorientierter Reformen angehen und besser heute als morgen umsetzen, mit einem Blick auf die gesellschaftlichen Zeitverhältnisse abzugleichen. Das Schnelle und das Langsame, das Träge und das Ungestüme, das Drängende und das Festhaltende sind wichtige Zeitbezüge der Gesellschaft, über die Politik, zumal, wenn sie erfolgreich sein will, nicht hinweggehen kann. Vielen Dank.
Das war der Soziologe Steffen Mau. Er hat darüber geredet, wie unterschiedliche Geschwindigkeiten in unserer Gesellschaft für politische Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Sein Vortrag hatte den Titel »Keine Zeit« zum Verhältnis von politischen Entscheidungen und sozialem Wandel. Er hat diesen Vortrag am 4. Juli 2024 gehalten an der Humboldt-Universität zu Berlin im Rahmen der Mosse Lectures 2024.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.